dass viele Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, nicht selbstverständlich sind. Also eigentlich ist auch nichts selbstverständlich. Und noch nicht mal solche wichtigen Sachen wie Freiheit, Toleranz, Frieden, Natur, Gesundheit, Liebe und Freundschaft. Wir müssen, glaube ich, alle darauf achten, dass wir für diese Dinge kämpfen und uns für diese Dinge einsetzen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts New Social Economy, der sich komplett um Sozialunternehmertum dreht und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick halten. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Unser Gast heute ist Malte Bedürftig von Go Volunteer, einer Plattform zur Vermittlung von freiwilligen Helfern. Grüß dich, Malte. Schön, dass du da bist.
Hallo Walter und hallo Vicky. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und das kann man vielleicht noch dazu sagen, der Kontakt kam zustande über Johann von Imagine, den wir auch schon hier in der Podcast-Reihe hatten und wir freuen uns sehr, dass wir dich heute sprechen.
Und ja, das hat der Johann gut gemacht, das ist einer meiner ältesten Freunde und ein beeindruckender Sozialunternehmer, muss ich sagen.
Das stimmt, das fanden wir auch und wir glauben, du bist es auch und deshalb sprechen wir heute über Go Volunteer vor allem. Ja, Malte, es freut uns sehr, dass du da bist und Walter und ich haben uns eine neue Kategorie zum Start eines jeden Podcasts überlegt, um ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen über die Projekte unserer Interviewpartner und ist eine ganz einfache Fragereihe. Es ist eigentlich was, wie und wozu? Also was macht Go Volunteer? Wie macht es Go Volunteer und wozu macht es Go Volunteer?
Ja, also was wir mit Go Volunteer machen, ist, dass wir Menschen dabei helfen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das heißt, wir helfen Menschen dabei, das zu tun, sich dafür einzusetzen, was ihnen wichtig ist. Ja, wie machen wir das? Also ganz am Anfang stand eigentlich eine Online-Plattform, die heißt govolunteer.com. Das steht auch jetzt noch so im Zentrum dessen, was wir machen. Wir machen aber auch sehr viel Community-Arbeit drumherum. Also wir helfen gezielt Ehrenamtlichen dabei, genau die Projekte zu finden, für die sie sich interessieren und wo sie eben mit ihren individuellen Fähigkeiten auch einen besonderen Beitrag leisten können. Wir helfen auch bestimmten Gruppen, die bisher teilweise noch nicht so einen guten Zugang zum ehrenamtlichen Engagement haben, dabei in diese Community reinzukommen. Also zum Beispiel arbeiten wir ganz viel mit Geflüchteten und mit Migrantinnen, für die sowas auch eine tolle Chance zur Integration bieten kann. Ja, die dritte Frage war, wozu? Warum machen wir das eigentlich? Die Antwort lautet, also ich kann die für mich erstmal beantworten. Ich mache das deswegen, weil ich das absolut inspirierend finde, wie sich Menschen mit ihrer gesamten Kraft und Energie für unsere Gesellschaft einsetzen. Und das ist eigentlich das, was mich und mein Team jeden Tag aufs Neue motiviert, dass wir diese Gesichter von diesen Menschen sehen, die sagen so, hey, diese Sache ist mir so wichtig, dass ich mich gemeinsam mit anderen zusammentue und meine Zeit dafür aufbringe, hier anderen Menschen zu helfen oder unserer Gesellschaft als Ganzes zu helfen.
Ich fand das toll. Ich habe jetzt natürlich im Vorfeld auf das Gespräch eure Internetseite angeschaut und da ist erstmal eine ganz beeindruckende Zahl an Leuten im Team. Das sind erstmal das Go Volunteer Team und dann scrollt man eine ganze Weile runter und dann kommen noch Heroes und da scrollt man noch viel weiter. Es sind unfassbar viele Menschen daran beteiligt. Das fand ich beeindruckend. Das hatten wir auch in der Größenordnung, glaube ich, noch nicht. Also mit niemandem, mit dem wir gesprochen haben, fanden wir so viele Bilder auf der Webseite und so viele.
Ja, also es ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir das, was wir nach draußen predigen, engagiert euch, dass wir das auch selber leben. Und Go Volunteer ist eben eine Organisation, die eben auch fast vollständig auf ehrenamtlichem Engagement beruht. Also das heißt, ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Zahlen momentan aussehen, aber ich glaube, über 300 Leute haben bei Go Volunteer schon mitgearbeitet und eben darüber anderen Menschen geholfen, die sich wiederum in ganz vielen anderen Bereichen für wiederum ganz viel mehr Menschen engagieren. Also das ist im positiven Sinne eine Art Schneeballsystem der guten Sache.
Ich hatte auf eurer Website auch die Sektion Vision gefunden und das ist eine unfassbar gut ausformulierte Beschreibung, warum ihr eigentlich tut, was ihr tut. Und es gibt da erstmal eine Beschreibung des Ziels, das sind also übergeordnet schreibt ihr, ihr gebt jedem Menschen die Chance, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Das ist das ist dann wahrscheinlich auch einfach das Wozu. Und ich fand sehr schön, dass das klingt wie ein Privileg, also dass man die Chance hat, die Gesellschaft mitzugestalten. Und darunter habt ihr dann nochmal 5 ausdifferenziertere, weiterführende Ziele definiert. Einmal geht es darum, mehr Menschen für gesellschaftliches Engagement zu motivieren und den Staat ins Ehrenamt so einfach wie möglich zu gestalten. Es geht darum, soziale Initiativen für die Umsetzung von ehrenamtlichen Projekten zu erleichtern und so weiter. Also ihr habt da ganz schön viel aufgelistet. An die, die das hören, guckt euch das mal an unter govolunteer.com.de about und Vision findet ihr das alles. Ich fand das eine tolle Formulierung. Ihr gebt Menschen die Chance, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Wie kam dir da drauf?
Ich sehe das auf jeden Fall als ein Privileg, dass man die Chance hat, das, was wir als Gesellschaft beschreiben, dem seinen eigenen Stempel aufzudrücken. So. Und man kann es auch andersrum betrachten. Die Gesellschaft oder unser Zusammenleben ist halt das Ergebnis von ganz vielen kleinen einzelnen Beiträgen von Individuen und auch von der Vielfalt und Unterschiedlichkeit dieser Menschen. Und das ist auch eine Sache, die mich immer sehr fasziniert. Also es gibt so viele unterschiedliche Ideen, wie man Gesellschaft besser machen kann. Deswegen gehört bei uns auch der Anspruch dazu, dass jeder seinen eigenen Weg finden kann. Und dass wir nicht vorschreiben, ihr müsst euch alle in dem und dem Bereich engagieren, sondern dass wir eigentlich eben wirklich eine Plattform sind, die eine gewisse Offenheit bietet, wo jeder seinen Weg finden kann. Und dieses Privileg, das gehört auch zu einer freien Gesellschaft. Also ich glaube, nicht in jedem Land ist das so einfach möglich, dass wirklich die Gesellschaft das Produkt der Bürger ist. Und solange wir diese Freiheit haben, sollten wir die nutzen und wir sollten sie auch schützen.
Ja.
Ja, das ist ein toller Punkt, Malte, den du da einbringst. Vor allem, es erinnert mich so an meine Zeit, als ich die ersten Gedanken hatte, mich ehrenamtlich zu engagieren. Ihr habt ja so eine Art Dating-Plattform, ja, im übersetzten Sinne für soziales Engagement.
Matching.
Ja. Matching. Ja. Und ihr macht das Matching, wie es so schön heißt. Und bei Dating-Plattform und Matching-Plattform ist es ja so, dass das Ganze erleichtert wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich ganz schön, so den Zufall auch herauszufordern. Mhm. Und eben auch die Möglichkeit, dass sich etwas entwickelt, auch bewusst offen zu lassen. Mhm. Und jetzt überlege ich, ist dieser Punkt, ja, den ich so ein bisschen mit Vorbehalt sehe, ne, ist das ein Thema bei euch? Also noch weiter gefragt, geht das so weit, dass ihr dann sozusagen psychologische Profile erstellt? Und am Ende sucht ihr nur noch die Leute aus, die zusammengehören. Man muss selber gar nichts mehr tun.
Nee, so weit geht das leider noch nicht. Oder was heißt leider? Zum Glück wahrscheinlich. dieses Zufallselement, was du angesprochen hast, ich finde es auch wichtig. Und ehrlich gesagt ist es eine der Sachen, die ehrenamtliches Engagement besonders schön und besonders zufriedenstellend und interessant macht. Weil selbst wenn wir die perfekten Matches, um in dieser Sprache zu bleiben, anbieten können, wir können den Leuten sagen, wo sie hingehen sollen, wir können den Leuten was dazu sagen, für was sie sich einsetzen. Und das finde ich auch schon sehr wichtig, weil man muss die Menschen da abholen bei den Dingen, die den Leuten wichtig sind. Allerdings das große Surprise-Element sind immer die Menschen, mit denen man das zusammen macht. Und das ist gleichzeitig auch das spannende Element, weil ehrenamtliches Engagement ist ein wunderbarer Weg, um Menschen kennenzulernen, bei denen man weiß, dass sie bestimmte Werte und Ziele von einem selbst teilen, aber die trotzdem auch ganz unterschiedlich sein können. und aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen können und vielleicht auch völlig neue Ideen haben, wie man zum Ziel kommen kann. Und dieser Aspekt des Kennenlernens und des Austausches des Ehrenamtes, das ist was, was wir auch sehr gezielt mit einsetzen, um eben Austausch zu fördern. Also zum Beispiel zwischen Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Insofern, ich glaube, dieses Überraschungselement, das muss bleiben. Und ja. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil unsere Technik noch nicht so weit ist.
Okay. Ich hatte mir im Vorfeld natürlich auf das Gespräch die Seite genau angeschaut und auch geschaut, welche Themen kann man sich aussuchen. Da gibt es unheimlich viel. Es gibt Armut und Obdachlosigkeit über Corona bis hin zur LGBTIQ-Community und Tierschutz und so weiter, findet man alles Mögliche, kann dann auch gucken, was ist denn bei mir in der Nähe und findet dann ganz gezielt Projekte, die nahe am eigenen Wohnort sind und zu dem passen, was man möchte. Gleichzeitig hat man auch die Chance, einfach durchzuscrollen und zu gucken, was gibt es denn so. Und ich habe mich jetzt gefragt, ihr habt bestimmt einen Überblick, welche dieser Projekte so am meisten geklickt werden oder am meisten doch Begeisterung auslösen bei euren Nutzerinnen und Nutzern. Welche sind das denn?
Ja, also erstmal vorneweg, es ist natürlich super wichtig, in diese Themen reinzugehen, weil Engagement ist so ein extrem abstrakter Begriff, dass sich keiner für Engagement motivieren lässt, sondern nur für die tatsächlichen Themen und die Veränderungen in der Welt oder die Menschen, Tiere, was auch immer, denen man wirklich helfen möchte. Mhm. Insofern, was jetzt diese Themen angeht, also es ist unterschiedlich. Tatsächlich gibt es auch im Engagementbereich sowas wie Modeerscheinungen. Das ist einfach so, dass bestimmte Themen, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, also sagen wir jetzt mal als Beispiel Klimaschutz, da haben wir das sehr stark gesehen. Da ist der erste Schritt, dass Menschen sich informieren. Der nächste Schritt ist, dass sie sich eine starke Meinung bilden und auch mit dieser Meinung nach draußen gehen und laut werden. Und dann, das haben wir jetzt genau in dieser Reihenfolge, also vielleicht auch ein bisschen als Reaktion oder nächster Schritt zu Fridays for Future gesehen, dass Menschen dann auch sagen so, ja, was kann ich denn tun? Wie kann ich einen Beitrag leisten? Und da geht's halt los, das Thema Engagement. Man sucht danach, wo ist mein Platz bei einer Bewegung, die das Ziel hat, was zu verändern in der Welt. Und also das wäre jetzt ein Beispielthema, Klimaschutz. Ein angrenzendes Thema ist Natur- und Artenschutz. Da starten wir tatsächlich sogar auch noch eine neue gezielte Plattform in diesem Bereich, die heißt Go Nature, geht in 2 Wochen online, also am 15. Oktober dürfen sich die Leute auch drauf freuen. Sehr viele interessante Projekte sind da unterwegs. Wir hatten 2015, als ich begonnen habe mit diesem Thema und als Go Volunteer gegründet wurde, einen ganz starken Fokus auf die Bereiche Flüchtlingsversorgung und Integrationsarbeit. Das lag natürlich daran, dass es in dem Bereich einen besonderen Engpass gegeben hat und dass die öffentliche Versorgung komplett ausgefallen ist in einem bestimmten Bereich und dass der Bedarf groß war und dass die Menschen gesehen haben und gesagt haben, ich kann nicht daneben sitzen und nichts tun, sondern sie wollten was machen. Und genau, also ich sag mal so, es ist so, dass sich vieles im Engagement eigentlich auch sehr gut verteilt auf die unterschiedlichen Bereiche. Aber gerade wenn man solche externen Schocks sieht, dann klappt das manchmal nicht so gut mit der Verteilung, weil Menschen nicht genau wissen, wo soll ich hingehen. Genau die gleiche Situation hatten wir jetzt wieder mit Corona. Wir haben das alle mitbekommen, wie extrem schnell das plötzlich ging mit Lockdown. Und die Menschen waren sich vorher gar nicht bewusst, was bedeutet das für unser Leben und was bedeutet das vor allem für die Menschen, die besonders stark von dieser Krankheit betroffen sind oder zu einer Risikogruppe gehören. Und das haben wir dann so on the go rausgefunden. Und dabei hat man auch rausgefunden, wo muss man denn jetzt eigentlich dringend helfen? Diese Informationen an einer zentralen Stelle zur Verfügung zu stellen, da macht dann so eine Plattform und so einen Informationskanal dann auch besonderen Sinn. Weil da können wir nämlich wirklich dabei helfen, dass die Menschen, die sich engagieren wollen, zu den Projekten und zu den Bedarfen kommen, wo halt dringend Unterstützung gebraucht wird.
Und ihr sorgt für die Koordination?
Ja, also Koordination ist ein Teil. Allerdings sehe ich das inzwischen eigentlich eher als so eine Art Trichter, so einen Weg ins Engagement. Also es fängt in der Tat schon ein bisschen früher an, dass wir erstmal auch Bewusstsein schaffen für die Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann, dass wir versuchen zu inspirieren, indem wir auch viel über die Geschichten der Menschen reden, die sich schon engagieren und über die Themen, bei denen man wirklich helfen kann oder helfen muss, weil dringend Unterstützung gebraucht wird. Und dann geht es tatsächlich um Koordination und Information, also das heißt zeigen, wo wird Hilfe gebraucht und schließlich auch um darum, den Zugang möglich zu machen. Das heißt, wirklich Menschen miteinander zu verbinden und zu sagen, so jetzt verabredet euch mal und am Dienstag um 15 Uhr kannst du loslegen. So. Und wenn man es dann noch geschafft hat, dass die Leute nicht nur einmal kommen, sondern mehrmals kommen und dabei bleiben, dann hat man, glaube ich, viel Gutes getan.
Ja.
Ja, das ist in der Tat so, wenn du auf die Seite gehst, dann wird erstmal deutlich, was es überhaupt alles gibt. Das ist unglaublich, weil diese Form der Übersicht in so einer komprimierten Art, das gibt's sonst ja nicht. Ne? Und was da alles möglich ist. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, komme aus einer Generation, da war ehrenamtliches Engagement Feuerwehr, Sportverein und vielleicht noch in der Schule irgendwas. Das war ja auch damals für die Zeit und fürs Dorf auch durchaus in Ordnung. Mhm. Aber mittlerweile tut sich da wahnsinnig viel. Und ich meine auch, dass die Anzahl der Ehrenamtlichen in Deutschland wirklich sehr, sehr stark gestiegen ist. Als ich die zum ersten Mal gelesen habe, die Zahl, nämlich irgendwie 45% der Deutschen engagieren sich in irgendeiner Art und Weise ehrenamtlich. Das finde ich enorm viel.
Ja, also in der Tat, wir haben einen positiven Trend, aber wir haben also einen sehr stark positiven Trend, was toll ist. Aber wir haben in der Tat auch noch sehr viele Menschen, die sich gerne engagieren möchten, die aber bis heute sagen irgendwie passt das nicht so gut in meinen Alltag rein, ich habe nicht die Zeit oder ich weiß auch nicht so genau, wo ich anfangen soll. Und um ehrlich zu sein, diese Ausreden, die wollen wir nicht mehr gelten lassen. da wollen wir sagen, wir haben da was, was bei jedem mit reinpasst. Nee, was ich damit sagen möchte, ist, das bringt eigentlich so ein bisschen den ersten und den zweiten Punkt weiter, den du gesagt hast, zusammen. Nämlich, dass Engagement inzwischen ganz vielfältig sein kann. Das heißt, es gibt eigentlich auch für jeden individuellen Alltag und für jede zeitliche Verfügbarkeit eine Möglichkeit, sich mit einzusetzen, sich zu engagieren, Menschen kennenzulernen und eben auch für die Dinge zu kämpfen, die einem wichtig sind. So. Und ich glaube, das realisieren immer mehr Menschen. Das versuchen wir aber auch ganz stark nach außen zu zeigen. Also vor allem auch nicht nur über unsere Plattform, sondern über ganz viel Kommunikations- und Social-Media-Arbeit, die wir machen. Also teilweise über Instagram und Twitter, Facebook, um an Menschen ranzukommen. Also auch aus ganz unterschiedlichen Generationen, aber auch gerade viel in der jungen Generation. Und zu sagen so, hey, erstens, es gibt was für euch individuell super passt. Also Stichwort, man kann sich auch von zu Hause gut engagieren. Digitaler Aktivismus wird immer stärker. Gibt es viele Möglichkeiten mitzumachen. Und das Engagement bietet auch euch auch echt was. Also es ist nicht so irgendwie so das bisschen eingestaubte Weltverbesserer-Image, was euch da begegnet, sondern ihr habt die Möglichkeit, wirklich einen Unterschied zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, denen bestimmte Dinge genauso wichtig sind wie euch. Das kriegt, glaube ich, keine Dating-Plattform so gut hin, wie das das freiwillige Engagement schafft.
Ja, ich habe das auch reflektiert jetzt nochmal vor der Folge. Die Ehrenämter, die ich in der Vergangenheit hatte, die haben mich alle unheimlich auch selbst weitergebracht. Also ich habe viel gelernt bei jedem Ehrenamt. Auch jetzt durch diesen Podcast lerne ich so wahnsinnig viel. Das ist wirklich beeindruckend und auch da, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wir bitten immer unsere Gäste auch um Empfehlungen für neue Podcast-Gesprächspartner. Da kommen immer Empfehlungen. Da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass das ein Problem ist. Aber dann merkt man natürlich, ja, verdammt, wir brauchen eine von Verbrauchern designte Milch und so weiter. Also das ist dann schon, das war jetzt gerade in der letzten Folge, da ging es darum. Und ich finde das wirklich unfassbar motivierend und bereichernd, sich ehrenamtlich zu engagieren selber. Walter, du auch, ne? Du hast mich ja da auch mal in ein Ehrenamt reingezogen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Interessante ist ja immer, finde ich, wie kommt es dazu überhaupt? Also wie kommt es dazu, dass jemand sich ehrenamtlich engagiert? Was sind da eure Annahmen und Hypothesen dazu?
Ja, also erstmal die Grundhypothese ist, dass das eigentlich in jedem von uns mit drin steckt. Dieser Bedarf und dieser Wunsch, sich für das, was einen umgibt, zu engagieren und auch mitzugestalten. Weil wir sind einfach so in Politik gekommen und leben in der Gemeinschaft. Und Menschen blühen auf in der Gemeinschaft von anderen Menschen und Menschen helfen anderen Menschen, gar nicht, weil sie eine Gegenleistung erwarten, sondern aber weil sie wissen, sie sind in einem System dadurch, was ihnen im Zweifelsfall auch hilft. Und das ist was sich wahrscheinlich sogar evolutionsbiologisch erklären lässt. Da kenne ich mich jetzt gar nicht so gut aus, aber im Prinzip glaube ich, wir haben eine gewisse Veranlagung dafür, dass uns unser Umfeld nicht egal ist. Jetzt ist es so, entscheidend ist natürlich die Frage, wie schafft man es, diese Veranlagung in tatsächliches Engagement zu überführen? Und haben wir eigentlich also zwei Ansätze. Der eine ist, die Menschen zu inspirieren und der andere Ansatz ist, es möglichst einfach zu machen, das heißt besonders Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und dieser Inspirationsansatz, also das ist glaube ich auch sehr wichtig, weil ja vielen Leuten noch diese konkrete Vorstellung vom Engagement fehlt. Wie gesagt, der Begriff Engagement selber ist schon so unkonkret, dass man damit niemand hinterm Ofen hervorlockt. Aber wenn man halt wirklich über die Themen spricht, dann ist es den Menschen nicht egal, wenn irgendwo ein obdachloser Mensch erfriert. Oder es ist ihnen auch nicht egal, wenn unsere Natur kaputt geht. Oder wenn Menschen krank sind und nicht die richtige Versorgung bekommen. Und über diese konkreten Anlässe und Ziele zu sprechen und darüber an die Menschen heranzukommen, das ist, glaube ich, sehr wichtig, um diesen Inspirations- und Motivationsfaktor erstmal voranzubringen. Und der andere Teil, das Thema einfach machen, Hindernisse aus dem Weg räumen, dafür haben wir uns unter anderem die Plattform überlegt, aber wir versuchen auch durch persönliche Unterstützung sehr viel zu helfen, Menschen beratend zur Seite zu stehen, zu sagen, so, hey, also da kommt vielleicht schon wieder so ein bisschen Psychologie mit rein, was interessiert dich eigentlich, was bist denn du für ein Typ, vielleicht weißt du es noch gar nicht so genau, aber du trägst doch bestimmt, jeder Mensch trägt Stärken und Interessen in sich drin, häufig ist man sich dessen nicht so bewusst. Ein Engagement kann toll sein, um das gerade herauszufinden. Deswegen dann die Menschen dazu zu bringen, diesen ersten Schritt zu machen, das ist ganz wichtig, weil nach diesem ersten Schritt, das ist meine Erfahrung, funktioniert es häufig auch ganz gut von alleine. Weil wenn man einmal mit sowas angefangen hat, klar, man muss sich auch dann seine Informationsquellen suchen, aber man ist hooked. Man will da dabei bleiben und es ist ein nicht egal, man möchte wirklich einen Unterschied machen.
Ja, also das finde ich wirklich ziemlich cool, weil ihr habt da so einen Push-Pull. Mhm. Also diesen Ansatz finde ich wirklich genial.
Ja, also im Prinzip ist das ja auch ein Ansatz, den man so aus vielen Bereichen der Privatwirtschaft eben auch mal ein bisschen konsequenter genau. auf den Bereich der Sozialwirtschaft übertragen muss. Also das war ehrlich gesagt von Anfang an auch mein Ziel, da genauso ernsthaft und agil ranzugehen, wie wenn ich jetzt irgendwie Online-Schuhe verkaufen würde. Mhm. Nur dass das Ergebnis halt für mich ehrlich gesagt noch viel wichtiger ist. Deswegen ist es das eben auch wert, da Menschen zu helfen. Und also was ich dazu sagen muss, wir kennen natürlich auch nicht alle Lösungen vorab und wir wussten auch nicht genau, was sind die Hindernisse, die Menschen davon abhalten. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, sind so gesammelte Erfahrungen in den letzten 5 Jahre und auch da kann ich noch nicht drauf schwören, dass das die Essenz dessen ist, was wirklich entscheidend ist. Deswegen ist es uns also jetzt auch als Organisation mit GoVolunteer hier eben besonders wichtig, agil zu bleiben, den Leuten zuzuhören, sehr viel in Kontakt mit der Zielgruppe zu stehen und immer wieder neue Sachen auszuprobieren, um dann eben zu guten Lösungen zu kommen.
Wer ist denn die Zielgruppe? Sind das die Organisationen oder sind das die Ehrenamtlichen oder sind das beide? Wahrscheinlich verschmilzt das dann, wenn es gut läuft.
Ja, also das ist ja jetzt, wenn man es aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, so ein typisches Marketplace-Modell. Das heißt, man hat schon zwei strukturell unterschiedliche Zielgruppen, die man zusammenbringen möchte. Also für uns ist trotzdem immer wichtig, dass man, also gerade wenn man dann auch so ein Produkt hat, wie eine Online-Plattform, dass man sich da genau überlegt, auf welche Zielgruppe schneidet man das zu. Und da haben wir einen Fokus gelegt, erstmal auf die Ehrenamtlichen, um das möglichst einfach zu machen für die. Und auch mit dem Hintergedanken, dass wenn wir es schaffen, viele neue Ehrenamtliche zu motivieren, dass das dann wiederum einen Nutzen darstellt für die sozialen Projekte dahinter auch. Allerdings machen wir gerade was so das Begleitende angeht, auch sehr viele Dinge, die sich eben ganz gezielt auch auf die Zielgruppe der sozialen Projekte fokussieren. Also zum Beispiel versuchen wir, die viel zu unterstützen durch Digitaltrainings, durch Marketingtrainings, durch Beratungen zum Thema Ehrenamtsmanagement oder wie binde ich meine Freiwilligen, wie motiviere ich meine Freiwilligen. Also wir haben immer wieder Workshop-Reihen, wir bieten Unterstützung per Telefon an, wir machen sehr viele Veranstaltungen drumherum, inzwischen weniger physisch als digital durch Corona, aber diese Sachen spielen auch eine ganz wichtige Rolle und wir wollen vor allem auch da wieder den Ansatz fahren, dass wir sagen so, hey, wir haben die Weisheit nicht für uns gepachtet, aber wir sehen viele coole Sachen da draußen, die gut funktionieren. Deswegen haben wir unter anderem auch so einen, man könnte sagen, Qualitätssiegel für ehrenamtliches Engagement ins Leben gerufen. Es nennt sich ausgezeichnetes Super. Engagement und das verleihen Super. Wir an Projekte, die wir nach 7 Kriterien analysiert haben, also und die uns vor allem auch in unserer Arbeit aufgefallen sind. Und wir haben da noch einen Beirat, der bei dieser Auswahl mithilft. Und diese Projekte wollen wir unter anderem als einen coolen Ort für Engagement darstellen, wo wir Freiwilligen sagen können, geht da hin, probiert es aus, da wird sich gut um euch gekümmert und ihr habt eine zufriedenstellende Erfahrung. Aber wir wollen auch gleichzeitig das als Anreiz setzen und als Beispiel für andere Projekte, die sagen können, so hey, in Hinblick auf Freiwilligenbetreuung kann ich von diesem anderen Projekt ganz viel lernen. Und vielleicht kann ich mit meinem Projekt für Obdachlosenhilfe von einem Tierschutzprojekt lernen. Besteht ja die Möglichkeit. Mhm. Und dieser Austausch, dieses Lernen, dieses sich weiterentwickeln für einen ganz wichtigen Stellenwert für beide Zielgruppen für uns.
Ich bin echt beeindruckt, wie ihr sozusagen diese Konzepte und Modelle der For-Profit-Welt ja, in die Non-Profit-Welt übertragen habt oder übertragt. Weil auch dieses Thema, was du gerade erzählt hast, dieses Auszeichnen ja, von bestimmten Ehrenamtsorganisationen, das hat ja auch was von diesem Great Place to Work Konzept, ja, wo macht es besonders Spaß zu arbeiten. Das finde ich wirklich richtig gut, dass ihr da einfach komplett schamlos ja, das einfach übernehmt. Finde ich wirklich ziemlich gut.
Ich muss sagen, mich beeindruckt das auch extrem, wie viel Innovation auch aus dem Sozialsektor kommen kann. wenn ein bisschen Risikofreude besteht. Also
das braucht's.
Ich muss da also auch spontan zurückdenken an so Situationen. Ich hatte das vorher schon mal angesprochen, an so Situationen, wo man so gewisse externe Schocks hatte. Also ein Beispiel war der Zeitpunkt, wo ich Govolentier gestartet habe. Das war eben 2015 die Flüchtlingsbewegung nach Deutschland, wo es eben diesen Versorgungsengpass gab. Ein anderes Beispiel war Corona, jetzt die Start dieser Lockdown-Phase vor kurzem. Und in beiden Situationen habe ich das mitbekommen, also jetzt, dass um uns herum überall ganz viele neue Ideen entstanden sind. Menschen einfach angefangen haben, Sachen auszuprobieren, weil sich das Umfeld in kurzer Zeit so stark verändert hat. Und daraus sind natürlich ganz viele von diesen Ideen, also mit Govolentier, wir haben, glaube ich, Glück gehabt, dass es uns nach 5 Jahren immer noch gibt. Die allermeisten von denen sind irgendwann wieder verschwunden. Aber dieser Gesamtprozess und diese sich gegenseitig inspirierenden Ideen haben zu einem riesen Push an Innovationen geführt. Und das ist eigentlich was, da denke ich auch, das müssen wir uns irgendwie als Gesellschaft erhalten. Und wir müssten am besten auch zu einem Modus kommen, wo wir das nicht nur in diesen Notfallsituationen haben, sondern wo wir diese Risikobereitschaft ein bisschen kultivieren. Und das ist ein Gedanke, da denke ich auch so, eigentlich müsste man da diese Idee von, ja, das ist ja fast Venture Capital im Privatsektor, dass man sagt, so, hey, genau, man wirft einfach mal experimentell ein bisschen Geld auf was und guckt, was entsteht. Nun ist es so, auf den Sozialsektor wird leider nicht so viel Geld geworfen. Mhm. Aber eigentlich, also wenn es eine Bitte an den Staat vielleicht geben würde, versucht doch auch da irgendwie ein bisschen risikoorientierter zu investieren, weil dann schaffen wir es nämlich wirklich gute Lösungen zu finden und auch Ideen zu unterstützen, bei denen man vielleicht heute einfach noch nicht sagen kann, wie groß die Wirkung ist, die am Ende bei rauskommt.
Du nennst da ein ganz gutes Stichwort, also sowohl mit der Risikobereitschaft als auch mit dem einfach mal ausprobieren. Ich will ein bisschen eingehen auf deine Biografie, weil die eigentlich ganz beeindruckend ist und man gar nicht denkt, dass sowas dabei rauskommt. Du warst viele Jahre in einer großen Beratung und hast dann erstmal gestartet, auch dich selbstständig zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hast du angefangen, sehr, sehr viel zu gründen. Und gestartet hast du mit GoVolunteer und daraus entstanden sind dann noch andere Projekte, nenne ich das jetzt. Und du hast unheimlich viel gemacht. Ich habe mich schon gefragt, als wir über die Vielfalt an Engagement sprachen, die möglich ist bei euch auch auf der Seite zum Beispiel. Wie schaffst du es, dich davor zu schützen, nicht alles zu machen? Und dann dachte ich, vielleicht schaffst du das ja gar nicht so gut, weil du ja viel machst. Aber bevor wir darauf eingehen, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich jetzt dann erstmal nach deiner Beratungszeit darauf fokussiert hast? Das ist ja, man wird da ja von jedem Industrieunternehmen auch mit Kusshand genommen. Und es ist ja dann doch ein Schritt zu sagen, genau das mache ich nicht.
Ja, eigentlich bin ich da so reingestolpert. Aber also erstmal vielleicht noch einen Schritt zurück. Also meine Biografie fängt ja auch schon ein bisschen früher an, sozusagen von der Kindheit an. Irgendwie habe ich dieses Thema, dass es sich lohnt, was für andere Menschen zu tun und dass Sinn des Lebens vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man anderen hilft. Das habe ich eigentlich immer von meinen Eltern viel mitbekommen, die sich auch seit den 70ern viel engagiert haben, also zum Beispiel für obdachlose Kinder in Berlin-Kreuzberg. Da hat mein Vater ganz ähnlich wie ich dann damals nicht seinen Job, sondern sein Studium einfach mal für 5 Jahre pausiert und das gemacht, was er wohl gemerkt hat, das ist ihm wichtig so. Also diese Tatsache, dass Engagement und für andere Dasein wichtig ist, das war mir schon immer klar und spielte irgendwie eine Rolle bei dem, wonach ich auch meine Interessen ausgerichtet habe. Also ganz konkret, als ich dann längere Zeit in der Beratung gearbeitet habe, ich habe auch da immer versucht, Dinge zu machen, die mir sinnvoll erscheinen, so, sonst wäre ich da auf jeden Fall auch nicht längere Zeit geblieben. Die Übergangsphase, nach der ihr jetzt gefragt habt, tatsächlich hat die gar nicht so bewusst stattgefunden, sondern es war tatsächlich eher so eine typische Reaktion. Ich habe hier ein Problem, ich habe hier ein Thema, was mir extrem wichtig ist und ich will da was machen. Also um es kurz zu erzählen, es war so, dass ich wollte eigentlich meine Beratungstätigkeit sowieso ein bisschen pausieren und wollte kurz einen Doktor machen oder so. Und habe auch damit angefangen, weil mich Wissenschaft schon auch sehr interessiert hat. Aber das war die Zeit, wo ich halt parallel selber mich eben sehr viel selbst engagiert habe und viel gemacht habe im Bereich der Flüchtlingshilfe. Und da hatte ich eine Gruppe von anderen Menschen um mich rum, also Kollegen, Freunde, Bekannte. Und wir waren immer vor Ort in den Unterkünften, haben bei allem geholfen, was da so gerade anfiel. Also von Kinder mit Kindern spielen, Essensausgabe, Bibliotheken bauen oder Integrationskurse entwickeln, als es noch keine gab und solche Sachen. Und das war was, ja, wo man gemerkt hat, es hat einen festgehalten und man hat gemerkt, man wird gebraucht und man kann auch wirklich einen Unterschied machen. So. Und aus dieser Phase heraus kam dann auch ganz konkret die Idee für GoVolunteer, weil diese Gruppe von Menschen um mich rum, die da mithelfen wollten, die wurde halt immer größer. Also wir hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir tatsächlich deutlich über 100 Leute, die sich regelmäßig bei mir gemeldet haben und gefragt haben, so, hey Malte, wo kann ich denn jetzt mithelfen? So, da waren auch sehr viele Menschen drunter, die waren eben nicht so die geborenen Weltverbesserer, sondern es waren ja so Menschen aus meinem Freundeskreis, die sich sonst vielleicht eher so um ihre Karriere und Familie gesorgt haben, die aber auch in dieser besonderen Situation gesagt haben, ja, ich kann jetzt hier nicht so daneben sitzen und nichts tun, sondern ich will mal wissen, wie kann man was machen. So. Und dadurch wurde ich so ein bisschen in diese Rolle hineingeschoben und habe gesagt, so, ja, also wenn hier Leute mit so einer Motivation ankommen, dann will ich das doch nutzen. Dann kann ich auch nicht daneben sitzen und sagen, so, ja, Pech gehabt, sondern ich will, dass die Menschen auch die Möglichkeit bekommen, sich einzusetzen und diese Energie, die sie in sich tragen, eben zum Wohle der Menschen, die sie dringend benötigen, einzubringen. Und genau daraus, also aus diesem, für mich persönlich, aus diesem Gefühl, da gebraucht zu werden und eben der Erkenntnis, dass ich da auch einen Unterschied machen kann, daraus ist es entstanden, dass ich dann diesen Schritt gemacht habe und GoVolunteer irgendwann Fulltime gemacht habe. Und auch da war mir noch nicht bewusst, dass da jetzt so eine Dauerorganisation daraus entstehen würde. Das hat sich eben Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und wir haben von vornherein gesehen, dass wir haben angefangen damals mit ehrenamtlichem Engagement in der Integrationsarbeit, haben aber gesehen, dass es eben so eine große Vielfalt gibt und so wie ihr das beide selber beschrieben habt, so, ey, wenn man sich einmal umguckt, so, dann fällt einem an jeder Ecke was Neues auf, wo man denkt, man kann weitermachen. Und ich glaube, so bin ich dann auch ein bisschen von meiner Persönlichkeit, dass ich mir manchmal sehr einfach zu inspirieren bin. Und das bringt mich, Vicky, vielleicht zu deiner Frage zurück, ob das für mich selber immer so nachhaltig und einfach war. Nicht immer. Also es gab auch Zeiten, da muss man echt aufpassen, dass man nicht in so einen Helfer-Burnout gerät. Und das ging vielen Menschen so. Und ich hatte da auch intensive Phasen. Aber ich muss sagen, so inzwischen habe ich, glaube ich, eine ganz entspannte Perspektive darauf gewonnen, weil ich denke, so, es ist gut, wenn man einen Unterschied machen kann, aber es hilft keinem, wenn man sich überverausgabt und meistens ist es so, dass die Welt sich auch weiter dreht, wenn man mal eine Sache einen Tag später macht.
Das ist eine gute Erkenntnis.
Denke ich auch.
Gerade für einen Berater. Aber als Berater kannst du deinen Principal damit nicht beeindrucken, denke ich.
Ich hab mich drum bemüht, aber das stimmt. Manchmal stößt man da an seine Grenzen, ja.
In der Psychologie gibt es einen Unterschied zwischen Sinn erleben und Sinnzuschreibung. Mhm. Wie würdest du denn diese beiden Dinge so aus dem Bauch heraus für dich definieren oder wo siehst du Unterschiede?
Interessante Frage. Mit diesem Unterschied habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Also Sinn erleben und Sinn zuschreiben. Ja, also spontan klingt das erste für mich haptischer und das zweite theoretischer. Also das heißt, das Sinn erleben wäre für mich sowas, was zum Beispiel auch aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit kommen kann, wo man vielleicht durch irgendeinen Auslöser reingekommen ist und eben merkt, auch durch die Reaktionen von anderen Menschen, ja, dass man eben was Sinnvolles tut, dass man gebraucht wird und dass man dadurch auch eine Bedeutung für sich selbst findet. Und das Thema, das Thema Zuschreiben ist wahrscheinlich eher das Ergebnis von einem Abwägungsprozess, wo man sich überlegt, was sind die unterschiedlichen Dinge, die mir wichtig sind und welchem möchte ich die höchste Priorität oder den wichtigsten Sinn einräumen. Das ist jetzt die fachliche Perspektive darauf für mich selbst.
Genau.
Wie sieht denn die psychologische Perspektive darauf aus, wenn ich fragen darf?
Also das Sinnerleben ist vor allem das, was sich sozusagen emotional abspielt und was tatsächlich auch als emotionales Erleben empfunden wird. Also schon das, was du auch beschrieben hast. Ne? Tatsächlich dieses, wenn ich etwas tue oder etwas getan habe und das sozusagen die Rückmeldung der Leute kriege, also die Dankbarkeit spüre oder in die Augen der Menschen schaue, für die ich was getan habe oder im Team eine Art von Stimmung entsteht, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Diese Emotionen, die da auftauchen, die sind dann das, was sozusagen Sinn erleben ausmachen. Da sind da so Begriffe wie Kohärenz, Zugehörigkeit, Zielerreichung und so weiter. Passt da ganz gut mit rein. Mhm. Also was dann sozusagen dieses sinnhafte Erleben auslöst. Und die Sinnzuschreibung ist tatsächlich das, wenn wir rational darüber reflektieren. Insofern, wenn wir darüber reden, was ist sinnvoll, wie gehen wir vor und das Ganze kognitiv reflektieren, ne, dann erfolgen Sinnzuschreibungen. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass es beides braucht, wie im richtigen Leben auch. Das ist dann wieder eine Binsenweisheit. Also wir brauchen natürlich, auf der einen Seite machen wir uns Gedanken, also das, was wir bewusst eben auch für richtig, für sinnvoll halten, ne, wo wir Werte mit verbinden und wo wir das mit verbinden, was uns also zu einem Teil von einem großen Ganzen macht, was für uns erstrebenswert ist, ja, weil wir Dinge teilen mit anderen Menschen. Aber erst wenn ich das Ganze erlebe und dieses Gefühl auch dazu passt, erst dann kriegt es das, was, glaube ich, dann dieses hohe Engagement ausmacht. Also ich frage deswegen, weil offensichtlich trägst du maßgeblich dazu bei, dass du genau an diesen beiden Punkten so arbeitest, dass das passiert, was passiert, so wie du es beschrieben hast.
Ja, ich finde es eigentlich, also es ist interessant. Also ist denn zwischen den beiden Punkten nicht auch so eine gewisse Reziprozität? Also dass, wenn ich was erlebe, also ich denke jetzt konkret über das Thema nach, wie bilden sich zum Beispiel unsere Werte, nach denen wir handeln. Mhm. Und also vieles bildet sich ja auch aus der Erfahrung. Und dann wiederum gibt es einen Prozess, wo die Erfahrung abgewogen wird und eingeordnet wird. Sieht man das psychologisch auch so?
Wo wir jetzt gerade drin sind, das ist jetzt wirklich ein sehr psychologisches Thema, weil wir gucken, Vicky, dass wir nicht aus dem Rahmen fallen. Aber vielleicht ganz kurz noch dazu. Also das ist sozusagen jetzt auf das, also bei dem Sinnthema ist es nur, das ist ein sehr schmaler Bereich. Was da tatsächlich passiert, ist die Wechselwirkung zwischen dem sozusagen unterbewussten und emotionalen, intuitiven Teil von uns und dem rationalen, kognitiven Teil von uns. Und da findet natürlich eine Wechselwirkung statt. Und ob die reziprok ist, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall da. Und das ist ein ständiger Austausch. Und wenn das Ganze wenn das Ganze stimmig ist und für uns passt, ja, dann sagen wir, also dann sagen andere über uns, der ist aber authentisch. Also wenn sozusagen dein kognitives Denken sehr gut zu deinem emotionalen und intuitiven Denken passt, mhm, ja, und diese beiden, wie der Kahnemann gesagt hat, System 1 und System 2, wenn die in einem kollaborativen Verhältnis zueinander stehen, dann empfinden wir Menschen als authentisch. Mhm. Und dann entsteht dieses Stimmigkeitsgefühl.
Ja, das
so, aber das kleine psychologische
Einlage. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt die Brücke schlägst.
Für authentisches Empfinden, ja. Also, weil, kann ich mir gut vorstellen, dass jemand zum Beispiel, der nach konstruierten Werten lebt, die nicht dem entsprechen, was er empfindet, weniger genau authentisch.
Aber das finde ich doch irgendwie, jetzt habe ich doch eine Brücke gefunden zu unserem eigentlichen Thema.
Gut.
geärgert. Ich habe doch was gefunden. Aber doch, ich habe mir überlegt, dass ja vielleicht, wenn man über Ehrenamt nachdenkt, das ist ja ein sehr authentisches Gewerbe, vielleicht, weil die Menschen ja wirklich nichts dafür bekommen, dass sie da arbeiten. Also man bekommt natürlich sehr viel zurück, man lernt, man kriegt viel Wertschätzung, das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit ist befriedigt, was wir am Anfang besprachen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht monetär motiviert und vielleicht kann man dann mehr, kann man dann irgendwie auch eine authentischere Seite von sich zeigen, habe ich mir gerade überlegt.
Absolut. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil ehrlich gesagt, das finde ich auch das Spannende an unseren Mitarbeitern und an den Ehrenamtlichen, die eben bei uns sind, dass ich im Unterschied zu so einem Beratungsbusiness, da weiß ich nicht so genau, warum die alle da sind. Also manche sind vielleicht, weil sie einen guten Gehaltscheck bekommen, andere weil sie vielleicht denken, dass es damit eine gewisse Reputation verbunden ist und andere, weil sie auch wirklich was verändern wollen. So. Und ich denke, meistens ist die Mischung aus allem, aber es ist schon ein sehr interessantes Experiment, wenn man sagt so, hey, ich biete einfach mal nur intrinsische Motivation und die Gruppe von Menschen, die sich dann auf solchen ehrenamtlichen Projekten zusammenfindet, die wirklich alle aus komplett intrinsischer Motivation für die Sache da sind, die ist wirklich einzigartig. Ja. Und das ist ehrlich gesagt auch toll bei GoVolunteer. Also bei uns laufen ganz unterschiedliche Menschen auf, bestimmt definitiv nicht alle mit irgendeinem Berater-Skillset oder sowas, aber alle mit 100% Motivation und Überzeugung für die Sache. Und wie viel Energie sowas geben kann und wie das auch vielleicht teilweise sehr monetär durchdesignte Systeme outperformen kann, das fasziniert mich nach wie vor.
Ja.
Ja, das ist auch ein unglaublich, unglaublich spannendes Thema, weil in Unternehmen, und das hast du vorher wahrscheinlich auch erlebt, in deinen gewerblichen Tätigkeiten, ne? Da geht es ja immer darum, wie kriegen wir die Leute motiviert.
Ja.
Ja. Und ich glänze ja heute mit klugen Sprüchen. Also so eine ehrenamtliche Organisation ist ja eine nicht monetär motivierte Wahlorganisation. Das heißt, da finden sich Leute zusammen, die eben nicht das Geld als vornehmliche Motivation haben oder weil sie was verdienen müssen, sondern eben viele, viele andere Punkte. Und das habt ihr offensichtlich hinbekommen. Und da frage ich mich, du hast ja als Berater wahrscheinlich auch viel mit Organisationen und Führung und so weiter zu tun gehabt, viele Konzepte in diese Richtung. Wie führst du denn eigentlich eure Organisation? Da braucht es ja in irgendeiner Form Führung. Wie organisiert ihr euch? Wie kommt ihr zur Entscheidung? Wer ist der Chef? Und wer ist nur ein Projektmitglied? Ja, oder wer ist die Chefin? Umso besser. Ja, wie sieht das Ganze aus?
Ja, also das ist natürlich eine wichtige und teilweise auch eine Frage, die ein bisschen schwieriger zu beantworten ist, weil in der Tat, auf der einen Seite haben wir die Menschen, die so von sich aus motiviert sind, Auf der anderen Seite treffen wir uns auch nicht regelmäßig nur, um uns zu sagen, wie motiviert wir sind und wie wichtig wir irgendwas finden, sondern wir wollen uns wirklich auch organisieren und einen Unterschied machen. So. Also das heißt, nicht Ringelpiez mit anfassen, sondern wir wollen wirklich einen Impact erreichen. Wir wollen Dinge verändern.
Ja.
Und dazu, da braucht es halt jetzt, was das Führung und Steuerung angeht, tatsächlich einen System, was so ein bisschen dazwischen steht, zwischen dem, was man auf der einen Seite vielleicht in Unternehmen findet, wo man ja teilweise einfach sehr hierarchisch und klar monetär motiviert, Prämien etc. Vorgehen kann, um auch Ergebnisse zu erreichen. Und dem anderen, wo man sagt halt, okay, Motivation ist alles schon da, macht ihr von euch selbst. Also das heißt, man will eigentlich das, was die Menschen mitbringen, ein bisschen kanalisieren und gemeinsam bestimmte Ergebnisse erreichen. Und also unser Ansatz dabei ist eigentlich zu sagen so, wir machen allen Leuten, die bei uns mitmachen wollen, ein Angebot, dass wir sagen, ihr habt bei uns die Chance, eure eigenen Ideen umzusetzen und an den Dingen zu arbeiten, die wichtig sind. Wir haben aber inzwischen auch sehr gute Prinzipien rausgefunden, wie Zusammenarbeit funktionieren kann. Die sind bestimmt auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss und wir versuchen uns da immer weiter zu entwickeln. Aber wir müssen ein System finden, wie wir gemeinsam als Team uns darauf einigen, wie wir Wirkung erzeugen, so, und wie wir Aufgaben verteilen zum Beispiel. Also du machst das, ich mach das und wir haben ein Projekt. In der Tat ist es jetzt ganz praktisch von der Managementphilosophie dahinter sehr viel eigentlich auch auf so eine Art Projektarbeit. Das heißt, jeder, der bei uns mitmacht, kann Manager sein. Alle sind Ideengeber. Das heißt, wir versuchen auch sehr stark das Thema Vielfalt und Unterschiedlichkeit aus dem Team zu nutzen. Wir versuchen eigentlich so wenig wie möglich Hierarchien zu erzeugen und vor allem eine sehr offene Kultur zu erzeugen, zu sagen so, hey, wenn euch das so wichtig ist, wie wollt ihr denn die Welt verändern? So. Und ehrlich gesagt, weil es den Leuten wirklich wichtig ist, machen die auch den Mund auf und wir kriegen es sehr gut hin über einen Ansatz, der ja auf so eine Art Co-Creation, aber auch schneller Übernahme von Verantwortung funktioniert und dabei Ergebnisse erzielt. Also wir haben ganz viele Beispiele, wo Leute als eben Praktikanten oder Ehrenamtliche reinkommen und nach einem Monat oder zwei Wochen sind sie im Projektleiter, wenn man es so ausdrücken möchte. Ja.
Und wie löst ihr Konflikte?
Konfliktlösung ist, glaube ich, super wichtig. Also wir haben bei uns hat das Thema Feedback-Kultur einen super hohen Stellenwert. Also das versuchen wir eigentlich über ganz viele Kanäle zu machen. Also auf der einen Seite, also ganz praktische Formate, die wir dabei haben, ist, dass wir uns wirklich jede Woche im Team in die Augen gucken und uns die Frage stellen, so, hey, was ist gut gelaufen und was können wir besser machen? Also sehr simpel, aber einfach einen Raum für bieten. Und das andere ist halt zu gucken, dass man wirklich eine Kultur von einem risikofreien Raum schafft, wo jeder sagen kann, wenn ihm was nicht gefällt, so, weil das ist natürlich auch der Anspruch, den man mit reinbringen muss. Wenn man Menschen nicht über Geld, nicht monetär motiviert, dann muss man ihnen auch die Möglichkeit bieten, sich zu entfalten. Und deswegen wollen wir halt auch wirklich wissen, so, was stört euch oder was kann man besser machen? Aber gleichzeitig wollen wir auch sagen, so, ihr habt aber auch die Verantwortung dafür, konstruktiv zu sagen, was man besser machen kann und nicht nur zu meckern, sondern ihr könnt es ändern. Aber ihr müsst dazu erstens sagen, was ihr wollt und zweitens müssen wir dann zusammen gucken, wie wir das am besten hinkriegen, dass wir was haben, was für alle funktioniert und was am Ende auch wirklich ein produktives Ergebnis erzeugt.
Schön. Ich finde das toll, dass ihr seid ja in Berührung mit sehr vielen ehrenamtlichen Organisationen und macht selber von dem, was ich gehört habe, von dem, was ich lese, einen derart aufgeräumten Eindruck, von dem sich wahrscheinlich viele von dem sich viele eine Scheibe abschneiden können. Alleine jetzt die Aufbereitung auch eurer Unternehmenswerte, das sind 10 Stück, die findet man auf der Webseite. Da geht es um Freiheit und Gleichberechtigung. Es geht um ein fürsorgliches und respektvolles Miteinander und dass man auf die Gesellschaft als Ganzes einwirkt. Das ist so ausdifferenziert, da merkt man schon, dass sich jemand sehr Gedanken gemacht hat und auch über das Thema Ehrenamt und Engagement auf der Metaebene reflektiert hat. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten bisher. Wir schließen immer den Podcast ab mit einer Frage beziehungsweise einer Aufforderung und beziehen uns dabei auf die Rede, die Steve Jobs vor Stanford-Absolventin mal gehalten hat. Und er gibt da 3 Dinge mit, die er im Leben gelernt hat. Klingt ein bisschen platt, aber darum geht's im Kern. Und das fragen wir immer unsere Interviewpartner auch. Und was sind deine 3 Dinge, wenn du jetzt vor Leuten, die gerade ins Leben starten wollen, sprichst?
Ja, wenn ich so darüber nachdenke, also das ein Thema, was mir da immer wieder in den Sinn kommt, auch gerade in letzter Zeit, also ist der erste Punkt, dass viele Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, nicht selbstverständlich sind. Also eigentlich ist auch nichts selbstverständlich. Und noch nicht mal solche wichtigen Sachen wie Freiheit, Toleranz, Frieden, Natur, Gesundheit, Liebe und Freundschaft. Was ich damit sagen will, wir müssen, glaube ich, alle darauf achten, dass wir für diese Dinge kämpfen und uns für diese Dinge einsetzen und dafür sorgen, dass sie entweder so bleiben, wie sie sind, oder besser werden. Und das kann man leicht vergessen. Und ich habe gemerkt, also ich habe für mich selber da sehr viele Aha-Momente gehabt, wo ich gesehen habe, vielleicht ist es doch noch nicht selbstverständlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Rassismus keinen Platz hat oder wo Gleichberechtigung selbstverständlich sein sollte. Sondern wir müssen uns dafür einsetzen und da kann jeder wirklich einen Beitrag leisten und muss jeder einen Beitrag leisten. Also das wäre eine Botschaft, die ich gerne da draußen mitgeben möchte. Eine andere Botschaft, ich glaube, dieses Thema Selbstverständlichkeit, die kann man auch so ein bisschen auf sich selbst beziehen, weil ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass man sich häufig seiner eigenen Stärken nicht bewusst ist. In vielen Situationen. Und ich glaube, das gilt eigentlich für uns alle bis heute. Ich glaube, man lernt sich selber auch immer besser kennen. Aber trotzdem gibt es immer noch Dinge, die einem verborgen sind. Und damit kann es sein, dass man sich selbst kleiner macht, als man ist. Also zum Beispiel, dass man sich nicht traut, den Schritt ins Unternehmertum zu machen oder sowas. Das wäre jetzt ein Beispiel. Aber wenn ich es jetzt als Aufforderung ausdrücken müsste, würde ich sagen, Leute, probiert einfach mal mehr Sachen aus, lernt euch dabei selber kennen, tut die Dinge, die euch Spaß machen, und wächst dabei über euch selbst hinaus. Also, Ja, ich glaube, der dritte Punkt, da würde ich eine Sache nehmen, die man auch bei uns unter den Werten von GoVolunteer findet. Und die Botschaft lautet, bleibt bescheiden. Ich denke, das ist ganz wichtig. Auch im Sozialunternehmertum zum Beispiel ist es extrem wichtig, dass man selbst an die Sache glaubt, die man tut, dass man davon überzeugt ist. Aber gleichzeitig muss man auch respektieren, dass andere Menschen andere Prioritäten haben, andere Ziele im Leben verfolgen und muss aufpassen, dass man nicht so einen eigenen Absolutheitsanspruch entwickelt und versucht, den auf andere zu übertragen. Also für mich ist dabei eigentlich immer der beste Test, um zu sehen, wie wenig Absolutheit es vielleicht auch in meinen Überzeugungen gibt, wenn ich mich mal so 10, 20 Jahre zurückversetze, zum Beispiel in mein 16-jähriges Ich und überlege so, hey, wie habe ich denn eigentlich damals gedacht und was war mir denn da eigentlich alles wichtig? Und da hat sich schon viel verändert und genauso wird sich da auch noch viel dran verändern und ich werde immer Dinge finden, die mir wichtig sind, für die ich kämpfen will. Und es ist aber auch gleichzeitig gut, dass andere Leute für andere Dinge kämpfen, weil es das auch braucht.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Cool. Also kämpft für das es sich zu kämpfen lohnt. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, kämpft für das, was nicht selbstverständlich ist und uns oft selbstverständlich scheint. Und dann der zweite Punkt war, probiert euch aus, ja, findet eure Stärken und wachst daran. Und der dritte Punkt war, seid demütig, seid dankbar, ja, für das, was bescheiden. Da ist. Mal mit meinen Worten ausgedrückt. Ja, genau, seid bescheiden. Waren das so die Punkte? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Das ist super zusammengefasst. Vielen Dank für diese Synthese.
Ja, tolle Punkte. Super.
Ja, wir sind am Ende angekommen des Gesprächs und ich verlasse dieses Gespräch nochmal motivierter und fürchte mich davor, auf eure Seite zu gehen, weil da so viele interessante Projekte sind, in die man reingesogen werden könnte, dass ich immer noch voller Bewunderung bin, dass du es schaffst, da einigermaßen unbeschadet rauszukommen. Es gibt so viele spannende Sachen, die ihr anbietet, wirklich. Also für alle, die das hören, werft mal einen Blick auf die Seite. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und ja, ich hoffe, auch dieses Gespräch, da war für jeden was dabei. Und Walter, willst du dich verabschieden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute?
Genau, Malte, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat riesen Spaß gemacht. Ja. Schönen Dank euch allen, auch die ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart und ihr es hoffentlich auch so spannend fandet wie wir. Schaltet das nächste Mal wieder ein, lasst euch inspirieren. Wir freuen uns auf euch. Viele Grüße, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.